Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Roman, schön, dass du wieder dabei bist. Und dabei warst du sogar diese Woche auch in der anderen Sportart wieder mal unterwegs. Ne? Saison ist wieder voll am Start. Wo warst du?
Hi Almut. Ja, stimmt. Danke. Ja, ich bin jetzt wieder auch anteilig im Volleyballfieber. Kann man das so sagen? Anteilig? Ja. Ich weiß nicht, ob man anteilig Fieber haben kann.
Ach, so ein paar Grad kann man bestimmt in den Volleyball reinschieben.
Ja, genau. Die Saison ging wieder los. SVG Lüneburg ist ähnlich gut in die Saison gestartet wie der FC Bayern beim Fußball. 5 Spiele in der Liga, 5 Siege. Und das sind ja die ich als Kommentator dann begleite. Und am Dienstagabend gab es ein 3:0 glatt gegen Friedrichshafen. Ja, eigentlich immer noch mit Blick auf die Volleyball-Historie. Eigentlich, ich will jetzt gar nicht zu viel über Volleyball reden, aber eigentlich ja die Nummer 2 hinter Berlin. Vielleicht sogar zeitweise eigentlich mal die Nummer 1 in Deutschland gewesen, aber wurde gleich mal 3:0 abgefrühstückt von der womöglich neuen zweiten Macht im deutschen Volleyball. Und ja, der SVG jetzt mit 5 Spielen, 5 Siegen auf dem Weg, den Bayern es nachzumachen. Aber nicht punktverlustfrei. Beim Volleyball gibt es ja nach 2 verlorenen Sätzen einen Punkt weniger. Also die Mannschaft, die 2 Sätze holt bei einem 3-2, holt ja immer noch einen Punkt. Also einen Punkt haben sie schon mal abgegeben. Damit dann doch wieder nicht wie die Bayern.
Naja, nicht ganz wie die Bayern. Aber kaum bist du jetzt in das Volleyballgeschäft eingestiegen, geht's bei der SVG bergauf, ne?
Nee, das, also den Zusammenhang, den weise ich von mir.
Aber es macht ja trotzdem mehr Spaß, Siege zu kommentieren als Niederlagen.
Ja gut, aber ich bin ja nun mal verhältnismäßig unparteiisch trotzdem.
Ja, aber du bist ja trotzdem in der Halle dann mit Stimmung, oder nicht?
Ja, natürlich, das ist klar, aber es kann auch ein begeistertes 3-2, das dann die Gastmannschaft gewinnt, ist ja trotzdem dann.
Du hast dich journalistisch sehr gut rausgeredet aus dem Ganzen.
Ja, das ist mein Job und ich glaube, das werden die meisten auch verstehen.
Das ist auch in Ordnung. Ja. Anekdote, ich habe wirklich lange überlegt, was ich mal erzähle und dann habe ich gedacht, ich erzähle mal so aus meinen Anfangszeiten, also ich, bevor ich meinen Vertrag in der Bundesliga unterschrieben habe, habe ich dann ja auch erst so die 1-2 Jahre vorher angefangen, die Bundesliga zu verfolgen und dann wusste ich am Anfang immer gar nicht, welche Vereine denn da drin spielen und dann so die letzte Saison war ich auch ab und zu mal im Stadion. Und die war sehr beeindruckend. Das war nämlich die Saison 2006, 2007. Da ist der FFC Frankfurt sehr stark herausgestochen, obwohl das vor der Saison nicht unbedingt erwartet wurde. Die haben zwar 2006 vorher den UEFA Cup gewonnen gehabt, aber in der Liga und im Pokal war da eher so Turbine Potsdam vorherrschend. Auch dem FC Duisburg ist so die Favoritenrolle zugeschoben geworden. Und nachher ist es so gewesen, dass angeführt von einer Birgit Prinz, die in den 22 Ligaspielen nämlich 28 Buden gemacht hat, was keine so schlechte Quote ist.
Die ist, glaube ich, ganz okay, die Quote, ja.
Hat nämlich der FFC Frankfurt das Double geholt mit Meisterschaft und Pokal und die haben es wirklich geschafft, eine ganze Saison zu überstehen ohne eine einzige Niederlage, was sehr ungewöhnlich ist. Und da habe ich dann mal, ja, eigentlich mich so drauf gefreut, weil ich dachte, der Frauenbereich ist nicht langweilig, weil vorher ja Turbine Potsdam und Duisburg und dann auch noch Frankfurt mit dem Rennen waren und dieses Rennen ging ja dann auch noch mal ein bisschen weiter, bis irgendwann mal Wolfsburg und München übernommen haben. Aber es war dann schon was richtig Besonderes in der ersten Liga, in meiner ersten Saison in der ersten Liga, auf genau diese Birgit Prinz und auf einige andere dann zu treffen. Aber worauf will ich hinaus? Ohne Niederlage.
Auf Bayer Leverkusen.
Genau. Die haben das auch geschafft. Nein, aber eigentlich will ich darauf hinaus, was gerade der FC Bayern München da abfeuert.
Da hatte ich doch den richtigen Riecher, oder was?
Das ist unfassbar. Ja, aber darüber müssen wir jetzt mal sprechen.
Ja, darüber müssen wir sprechen. Total, total richtig.
Also ich habe das ja lange hinausgezögert und ich habe jetzt immer auf die Niederlage gewartet. Es hätte jetzt auch bei Paris soweit sein können und sie haben es doch wieder geschafft. Es musste ja auch ein Spieler von, also aus den eigenen Reihen für Spannung sorgen, denn bis eigentlich zur Halbzeit hatten die alles so stark im Griff, dass dann halt Luis Diaz sich gedacht hat, so Leute, ich mache jetzt mal eine vollkommen unnötige Grätsche an, ja, eigentlich an der Mittellinie und verletze vermutlich auch noch leider den Hakimi. Und dadurch wird das Spiel, kommt Paris überhaupt erst ins Spiel?
Nicht nur eine unnötige, sondern eine fahrlässige Grätsche.
Ja, vor allem wird er dafür vermutlich Minimum 2 Spiele Sperre kriegen, was den Bayern auch in der Champions League ziemlich wehtun kann. Aber unabhängig davon ist Paris als aktueller Champions League-Sieger, nur gefährlich, also so richtig gefährlich geworden gegen die Bayern mit einem Mann mehr. Und das drückt vielleicht irgendwie gerade so ein bisschen die Kräfteverhältnisse aus.
Das ist tatsächlich ein guter Gedanke. Es war ja auch, ich erinnere mich an das Pokalspiel letzte Woche, kommt schon ganz durcheinander, es wird ständig Fußball gespielt. Letzte Woche gegen Köln, als Köln ja auch in Führung ging.
Oh ja.
Und dann ein Tor fällt, das nicht zählen darf, um im Duktus unseres Themas der letzten Woche zu bleiben, weil es abseits war. Es ist nicht gesagt, weil es dann am Ende wieder so dominant und so deutlich war, dass die Bayern dann nicht gewinnen. Aber umso länger es 1-0 für Köln gestanden hätte, umso wahrscheinlicher wäre es ja gewesen, dass wir so ein Wiesbaden 2.0 bekommen hätten. Also lange, spitz auf Knopf, es muss irgendwas passieren. Und dann, ja, aber trotzdem, auch da hat man gesehen, mit Widerständen, klar, mit ein bisschen Glück dann auch, aber summa summarum, auch da wieder ein ekliges Spiel gewonnen, Wiesbaden. Und jetzt sind die seit 16 Spielen wettbewerbsübergreifend punktverlustfrei, sehr schönes Wort. Boah, das ist eine Ansage, würde ich sagen.
Vollkommen Chapeau. Es wurde ja auch so ein bisschen an Kompanie gezweifelt, zumindest schon in der ersten Saison. Das hat er ja nach dem Gewinn der Meisterschaft schon so ein bisschen widerlegt, dass er nicht die Drittwahl war, sondern vielleicht die beste Wahl. Und wenn man jetzt auch noch dann die Diskussionen, die im Sommer gewesen sind, um den vermeintlichen Rumpfkader, das Eberl nicht vernünftig eingekauft hat, dass auch Kane sagt, der Kader ist zu klein und wie soll man denn damit in drei Wettbewerben bestehen?
Moment. Kane hat gesagt, der kleinste Kader,
den
ich gespielt
habe. Ah, okay, so rum war es formuliert.
Glaube ich. Und genau, und er hat gesagt, glaube ich.
Aber impliziert war ja...
Vielleicht hat er in der C-Jugend...
Ja, wahrscheinlich zwangsläufig bei so einer U19-Europameisterschaft, wo nur 18 Spieler nominiert werden durften.
Ja, wenn man jetzt mal durchgeht durch diesen Kader, also die Startelf, das kann dann auf der Doppel-6 mal ein Pavlovic, mal ein Goretzka neben Kimmich sein. Der Leimer kann ja offenbar jetzt rechts und links spielen.
Leimer ist mittlerweile irgendwie so ein Allrounder, der dahin geschoben wird, wo was fehlt.
Und offenbar auch schneller als fast jeder andere im Bayern-Kader. Ich habe nämlich so einen Clip bei den Social-Media-Kollegen gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei Prime Video war oder beim FC Bayern selber, dass irgendwie 33,1 gemessen wurde. Ich glaube auch bei einem Champions-League-Spiel. Und da kommt, glaube ich, nur Ulis vorbei, nicht mal Gnabry, wo ich so dachte, hupsala. Also höchst interessant, wahrscheinlich im Vollspeed auch ein Upamecano irgendwann in der Rückwärtsbewegung. Aber ja, Allrounder trifft es ganz gut. So, Bowie könnte dann da rechts spielen. Dann hast du mit Kim noch ein Backup für Ta Upamecano. Bischoff,
Bischoff ist plötzlich jetzt auch
Jackson
Linksverteidiger umgeschult. Also da hat ja Kompanie eigentlich auch ein ganz gutes Händchen bewiesen, dass er dann mal sagt, was mache ich mit meinem kleinen Kader? Ich brauche jetzt nochmal jemanden, der links vertritt. Und dann schiebe ich mal den Tom dahin und er macht es auch noch gut.
Also am Ende reden wir über 18 Spieler, mit denen du die Saison bestreiten musst. Vielleicht 19. Du hast dadurch natürlich weniger Möglichkeiten zu rotieren. Kompanie sagt ja auch, den Tag hat Wolf Fuß, glaube ich, Anfang der Woche gesetzt und den will ich nur nochmal unterstreichen, dass er sagt, der Kompanie spielt halt seinen Stiefel. Der lässt seine Mannschaft sein 4-2-3-1 spielen. Die macht das überragend. Die hat vollstes Vertrauen in ihren Trainer. Und wie gesagt, das war jetzt Chelsea dominiert in der Champions League. PSG ruckelig erst, wie du richtig sagst, in Unterzahl und trotzdem dann super verteidigt gewonnen. Leverkusen gar keine Chance gelassen. Gegen Dortmund nur ganz kurz gewackelt oder wenig gewackelt oder nur ganz wenig zugelassen.
Frankfurt überrollt,
Leipzig am ersten Spieltag, also und du siehst, klar, erster Spieltag und so weiter, aber Leipzig, die sind Zweiter. Am Ende dieser Hinrunde wird es so sein, dass die Bayern sagen können, wir haben den Tabellenzweiten, also ich, das ist meine Prognose, dass Leipzig das jetzt auch durchzieht und weiterhin den Dortmunder haben sie ja schon mal einen Punkt abgetrotzt und ich glaube nicht, dass sie so viel liegen lassen. Am Ende, wenn die sagen, wir haben den Tabellenzweiten mal eben aus der Arena geschossen, gegen BVB auch gewonnen, Frankfurt, Leverkusen, wer soll da in der Bundesliga noch kommen? Ganz ehrlich, da glaube ich auch einfach nicht mehr dran. Die Meisterschaft ist entschieden, Feierabend. Spannend und das ist ja auch für Vincent Kompany so, ist ja die Champions League.
Also bei der Meisterschaft, da kommt es wieder darauf an, ob denn das Seelenheil der Spieler genauso wie das körperliche Heil dann auch anhält. Wenn man nämlich viele Spiele macht, dann wird es zum Ende der Saison oder auch ab der Winterpause manchmal interessant. Aber was ich auch noch zum Kader sagen wollte, es ist ja in gewisser Weise auch was Gutes, wenn man einen kleinen Kader hat, weil man dann nämlich automatisch auch aus Nachwuchsspieler zurückgreifen muss. Vielleicht hätte ein Lennart Kahl gar nicht so eine Chance bekommen, wenn der Kader größer gewesen wäre. Also es ist ja auch mal wieder etwas Positives, dass sich Kompanie im Nachwuchs bedient und auch dann dem Nachwuchs wirklich das Vertrauen schenkt. Vielleicht hat das auch was Positives, nicht nur für die Bayern, sondern auch in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft.
Also erstmal ist es so, dass das auch ein Teil der Vorgabe war, die Kompanie sozusagen zu erfüllen hatte. Also wurde ihm ja auch schon von Eberl, von Freund und ne, von allerhöchster Stelle immer quasi reingesungen. Sieh aber zu, Vincent, was, hä? Dass du die Jungen daran führst, sei das ein Tom Bischoff, den man dazugeholt hat, sei das ein Lennart Karl, sei das ein Wisdom Mike, der jetzt ja mit der deutschen U17 unterwegs ist und heute gegen Kolumbien ja die Deutschen nur zum Start in die U17 WM 1-1 gespielt. Als ja, Titelverteidiger sind sie ja nicht so wirklich, weil Titelverteidiger in der U-Mannschaft gibt's ja nicht. Die Mannschaft ist ja schon mittlerweile weitergezogen.
Spielen selten noch welche von der vorherigen Mannschaft mit. Kann passieren, aber ist selten.
Ja, das ist gerade in denen, wo es dann U18, U19 geht, teilweise Finn Jeltsch, Uwe Draogo sind ja schon bei U21 mittlerweile gelandet. Zu Recht übrigens auch. Uwe Draogo ist ja auch so ein Fall. Fast bei Bayern auch gelandet. Das wäre auch jemand, ja, der würde jetzt wahrscheinlich auch davon profitieren, wie es ein Karl, ein Mike, ein Bischof tun. Also es gibt ja wirklich wenig, also bis gar nichts zu meckern an Vincent Kompany, außer, dass der leider viel zu gut geschult ist und es, glaube ich, keine zwei Sätze gibt seit seinem Amtsantritt, die sich irgendwo verfestigt hätten oder die irgendwo in den Untiefen von Social Media jetzt abrufbereit sind.
Ja, was ja mal oder? Außergewöhnlich ist. Überleg mal, was da sonst los war.
Der Gegenentwurf zu Sandro Wagner.
Ja, ist ja auch irgendwie ein anderes Auftreten und ein anderer Typ.
Völlig, völlig anders. Und dann vergleich mal Vincent Kompany oder Vincent wegen mir.
Vincent ist schon okay hier im Podcast.
Mit Thomas Tuchel und mit Julian Nagelsmann. Ne? Also
geht nicht. Geht einfach ja, nicht.
Sind
aber
Welten.
Er muss ja trotz des, also er muss ja so eine gute Kommunikation haben, was ja auch ein Beispielthema war um Manuel Neuer und auch um Obig, dass sich ja auch die Medien darüber den Mund zerrissen haben, wie ruhig denn Manuel Neuer in der Situation geblieben ist, dass ja eigentlich Obig so viele Spiele schon gemacht hat. Also seitdem Obig dahin gewechselt ist, hat er schon 15 Spiele gemacht. Und trotz dessen ist es vollkommen in Ordnung, weil anscheinend Kompany Neuer auch...
Gut,
natürlich war er zwischenzeitlich
verletzt,
auch verletzt.
Ne? Oder rot gesperrt.
Das ist richtig, aber trotz Rotsperre muss man ja ihm nicht noch vorher ein Spiel einräumen und so weiter. Kann man machen, aber wenn du die Meisterschaft gewinnen willst, sagst du vielleicht auch, ich spiele immer mit meinem Besten.
Ja, aber gegen Gladbach und unter den Voraussetzungen, ich verstehe deinen Punkt und ich glaube, das ist auch ein Verdienst, der auf Vincent Kompany zurückgeht, dass er auch diese kleinen vermeintlichen oder potenziellen Nebenkriegsschauplätze oder Schauplätze von Unruhe im Griff hat.
Ja, und auch so moderiert, man muss ja sagen, wenn du dir Manuel Neuer anguckst, finde ich, ist er in der besten Form in den letzten 3 Jahren.
Letzten 7 Jahren.
Ja, von mir aus 7 Jahren, wie auch immer, aber ich wollte jetzt auch auf die vorherigen Trainer hinaus. Also ich finde Manuel Neuer momentan so stabil, wie er nicht unter Tuchel war, wie er nicht unter Nagelsmann war, wie er nicht unter, ja, Flick zum Teil
genau,
war,
ich würde
aber...
fast zu, ja gut, 7 Jahre ist vielleicht dann doch ein bisschen weit, weil die Trippelsaison... Aber sagen wir mal 5,5, 6, sowas in dem Dreh.
In meinem Alltag bin ich ständig im Auto unterwegs. Spiele beobachten, Auftritte, Meetings und natürlich auch privat. Mein Auto ist quasi mein zweites Büro. Und was nervt richtig beim Fahren? Genau, wenn irgendwas auf der Scheibe ist und die Sicht erschwert. Dreck und Blätter? Kein Problem. Scheibenwischer und weg. Aber dann gibt's da diese kleinen fiesen Dinger, bei denen das einfach nichts nützt. Nämlich Steinschläge. Sieht klein aus, kann allerdings schnell zum Problem werden. Dazu habe ich neulich mit einem Carglass-Mitarbeiter gesprochen und er meinte nur ganz entspannt, nicht warten, direkt fixen, sonst kommt Dreck rein und das Ding reißt schneller, als du denkst. Also habe ich es ausprobiert. Online einen Termin gewählt, Kennzeichen rein und Wunschzeit gebucht. Super easy. Und mein Termin war sogar an einem Samstag. Halbe Stunde nach Ankunft war ich wieder auf der Straße, Scheibe stabil, Sicht wieder top. Und das Beste daran, ich musste nichts zahlen und mich um nichts weiter kümmern. Die Kaskoversicherung hat das einfach übernommen. Danke dafür. Also Leute, wenn euch mal was auf der Scheibe stört und sich nicht wegwischen lässt, denkt an Carglass. Denn
Carglass repariert, Carglass tauscht aus.
Es ist auf jeden Fall auffällig. Und das, obwohl ja Manuel Neuer auch abmoderiert wurde oftmals. Also jetzt diskutieren alle wieder darüber, ob er die nächste Weltmeisterschaft spielen sollte, aber vorher wurde diskutiert, ob er überhaupt die Euro 24 spielen sollte, ob er dafür fit genug ist und ob er dann auch noch einen Einfluss auf die Mannschaft hätte. Und jetzt wünschen sich ihn alle zurück und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst von Kompanie, wie er mit ihm umgeht und ihm halt auch das Vertrauen schenkt, auch noch in seinem Alter, weil es manchmal einfach nicht aufs Alter ankommt.
Ja, darauf kommt's, genau. Darauf kommt es auf jeden Fall nicht an. Ich bleibe aber bei der Verteidigungslinie, dass so viele Dinge passiert sind. Ich versuche mich jetzt nicht zu verbrennen, aber ich bleibe bei dem Take, Manuel Neuer wird nicht zurückkommen unter Julian Nagelsmann.
Nein, der wird auch nicht zurückkommen, das wollte ich hier gar nicht zur Diskussion stellen. Also das
ist halt jeder diskutiert darüber und der ist jetzt so gut und alle reden und es hat nichts weiter zu tun.
Aber er kommt trotzdem nicht mit, der ist doch froh auch, dass er seine Pause hat, der ist Papa, der hat damit abgeschlossen und ich weiß auch gar nicht, ob er das überhaupt für Nagelsmann machen wollen würde. Wenn Kompany jetzt Nationaltrainer wäre, wäre es vielleicht was anderes, aber warum sollte er das denn für sich gerade tun, wenn er eine richtig gute Form hat und wenn er der Mannschaft hilft, also auch jetzt in Paris. Es ist ja auch bezeichnend, dass er Spieler des Spiels geworden ist in diesem Champions League-Spiel, weil sie ihn einfach gebraucht haben. Also ohne ihn wäre das Spiel vielleicht auch noch anders ausgegangen.
Ja, also von der Leistung her kannst du halt, also klar, nimm den Besten mit und da verstehe ich auch, die das sagen. Und trotzdem wird es, glaube ich, nicht passieren, um nochmal zu den Bayern zurückzukommen oder dort zu bleiben. Luis Diaz, der Transfer, den kriegt jeder hin, war die Kritik. Den wollte Liverpool loswerden, der viel zu teuer. Ja, jetzt hat er einmal auch einen Austicker gehabt, das war unnötig, aber er hat wieder zwei Tore gemacht, funktioniert super dieser Mannschaft, alle sagen ja, Lucho arbeitet, Lucho macht, Lucho tut und genauso, glaube ich, sieht man das dann auf dem Platz aufgrund dessen, wie er schnell und unprätentiös diese Mannschaft gekommen ist, dann Olise, der auch ein Transfer ist, wo man so dachte, oh, Crystal Palace, teuer, was auch top, Kane, brauchen wir gar nicht drüber reden. Bei Jackson mache ich immer noch so ein kleines Fragezeichen. Aber auch da die Offensivreihe funktioniert. Gnabry ist auch in der Topform.
Ja, ich wollte genau darauf zurück, dass es nicht nur die Neuzugänge sind, sondern auch, was er halt aus den Spielern macht, die schon da waren. Also Gnabry ist, ja, Leimer, Gnabry, Form ihres Lebens auch. Wenn du siehst, Upamecano macht lange nicht mehr so viele Fehler, wie er mal gemacht hat zu Bayern-Zeiten. Also es sind alle gerade echt auf einem Top-Top-Niveau. Und das, also du willst es ja immer an Zahlen irgendwie auch festmachen, wenn man sich jetzt dann einen Kane rausgreift. Also wenn man in 16 wettbewerbsübergreifenden Spielen 22 Buden macht, ist das halt nicht so schlecht in dieser Saison.
Das ist, also Harry Kane ist ein absolutes Phänomen. Es macht auch keinen Sinn. Ich glaube, bei einem Kollegen des Kicker gesehen, wer ist der beste Stürmer der Welt? Gab es irgendwie so eine Analyse, Haaland oder doch Kane oder doch Mbappé oder so. Harry Kane ist der beste Mittelstürmer der Welt, weil der nicht nur Mittelstürmer ist, sondern eigentlich spielt er zwei Positionen, zweieinhalb, kann die auch alle perfekt und macht dir dann trotzdem 22 Tore und 16
Spiele. Ja, und vor allem arbeitet er auch zurück. Also wenn wir jetzt wieder mal das letzte Spiel nehmen Paris, der ist halt am eigenen 16er gewesen, um da irgendwie noch den Ball abzugrätschen und den wieder nach vorne zu tragen.
Gegen BVB-Grätsche, gegen PSG-Grätsche. Spielt Flugbälle, träume ich nachts von. Einmal in meinem Leben so ein Flugballspiel, wie der in der 68. halb aus der Drehung als Mittelstürmer in Lauf. Das passt und klar, alles mit Vincent Kompany, der das Ganze halt echt in schwierigen Fahrwasser. Max Eberl muss sich natürlich auch einiges anhören. Finde ich immer noch nicht 1000-prozentig souverän, aber kann man ihm eigentlich auch nichts vorwerfen, wenn sie jetzt noch Upamecano verlängern. Und du darfst nicht vergessen, Jamal Musiala ist verletzt.
Ja, und das haben auch alle vor der Saison gesagt. Was soll denn werden, wenn der so lange raus ist?
Das stimmt ja auch.
Aber man redet ja schon gar nicht mehr über ihn. Man merkt ja nicht mal, dass er nicht mehr da ist, was total traurig ist. Und was soll dann erst werden, wenn er da ist?
Ja, deswegen meine ich ja, das ist ja die große Frage, wann kannst du ihn eingliedern? Gibst du ihm jetzt 2-3 Wochen mehr Zeit, weil du sagst, es läuft, es passt, alles gut? Sagt man jetzt, gib ihm noch die 2 Wochen mehr, der muss jetzt nicht im Dezember schon wieder 5 Spiele machen, wenn das überhaupt realistisch ist oder auch keine 3, vielleicht reicht's. Wenn der im Dezember noch ganz Piano macht, weil es halt läuft. Ich verstehe, dass er selber das natürlich komplett anders sieht und er natürlich schnell wieder rauf auf den Platz und so und schnell wieder ein Faktor werden will. Aber so eine Verletzung in dem Alter, man hat es bei Flo Wirtz gesehen, ist auch ein bisschen gedauert.
Also mittlerweile sollten die Bayern sich ja da auskennen, nachdem sie das mit Manuel Neuer durchhaben und da es ja auch öfter mal in der Reha ein paar Rückschläge gab.
In dieses aktuelle Konstrukt, Jamal Musiala einzubauen, wird Wörster Kompanie mit absoluter Sicherheit gelingen.
Das glaube ich auch.
Das ist keine Frage. Und Musiala wird auch wieder auf seinen Peak kommen. Der wird bis März, bis die Länderspiele im März sind, wird der wieder in absoluter Topform sein. Da bin ich 1000%ig sicher. Der wird diese Mannschaft noch einen Ticken unberechenbarer und damit noch einen Ticken besser machen. Dann habe ich Angst.
Vor allem hätte ich dann als Gegner auch mehr Angst. Es geht ja nicht nur um die Spieler, die auf dem Platz stehen und das Spiel starten, sondern es geht ja auch manchmal darum, falls ein Spiel nicht so läuft, das Spiel verändern zu können mit Einwechslung. Und wenn du dann einfach sagst...
Willst du auf Leverkusen hinaus?
Aber wenn du dann...
Wer da auf einmal mal kurz eingewechselt
wurde. Ja, aber wenn
wurde.
Du dann halt einfach nicht nur den Kane theoretisch einwechseln könntest, sondern einfach sagst, hier, wir nehmen jetzt mal Gnabry in Topform runter und schmeißen dann mal einen Musiala rein, dann gucken sich die gegnerischen Stürmer in der 75. Minute an und sagen, ach du Scheiße, eigentlich bin ich schon kaputt. Das hilft mir jetzt mal überhaupt nicht.
Ich meine, du bringst als Wörster Kompanie in der 60. Minute gegen Leverkusen von der Bank Luis Diaz, Harry Kane und Michael Olise.
Ja.
Punkt.
Punkt, genau.
Ausrufezeichen. Und nochmal Ausrufezeichen. Nimmst Gnabry, Jackson und Lennart Karl runter, dem du dann auch von Anfang an die Chance gegeben hast. Also Jackson hat getroffen da, ne? Also jetzt, ich sag nicht, das habe ich eben vielleicht falsch ausgedrückt, das ist auch kein absoluter Fehlkauf. Und da hat Uli Hoeneß ja selber auch gesagt, so viele Spiele, dass wir den am Ende kaufen müssen. Macht er nicht. Und am Ende war das vielleicht genau der richtige Move, vielleicht teuer, auf der anderen Seite teilweise ja offenbar selber oder vom Berater oder weiß der Geier von wem übernommen, spielt ja gar keine Rolle. Am Ende haben die Bayern da vielleicht auch Auge bewiesen, weil der macht halt das, was er machen soll. Der trifft hin und wieder, der spielt hin und wieder.
Ja, aber da sind wir auch bei einem Punkt. Manchmal brauchen Spieler auch ein gewisses Maß an Eingewöhnungszeit. Wir reden immer so viel über Flo Wirtz oder Sonstiges. Also einen Wechsel von Chelsea rüber zu den Bayern in eine ganz andere Liga mit einem anderen Stil, mit einem anderen Kultur und Sprache und Co., das ist halt für einen jungen Spieler auch nicht ganz so einfach. Und wenn man dem jetzt einfach noch ein paar Wochen gibt, also ich finde, man sieht von Beginn der Saison bis jetzt, dass er jetzt so langsam angekommen ist, dass er jetzt weiß, was hat er eigentlich zu tun in dieser Mannschaft und wo kann er genau helfen.
Ich dachte, Profifußballer sind Maschinen,
ja,
die müssen alles
richtig
hinkriegen.
Werden irgendwo gezüchtet.
Das sind Menschen und das gibt's doch nicht. Millionäre und dann auch noch Anspruch auf Anpassung und nein, also Spaß beiseite. Ironie off.
Kannst du den Knopf überhaupt ausschalten bei dir?
Mensch, jetzt, Almut, du bist ja lustig jetzt plötzlich zum Ende dieser Folge. Vor 63 Folgen brauchen wir, damit du jetzt auch mal.
Ich kann dir ja nicht immer die Bühne stehen, das kann ich nur alle 60 Folgen machen. Sonst kriege ich Ärger. Jetzt kriege ich hier einen anderen Host.
Co-Host, du bist ja der Host. Der Host bist ja eigentlich du. Vielleicht benennen wir den Podcast ab nächster Saison.
Ja. Romans Pausenschnaps, meinst du denn?
Nee, dann das würde ich auch nicht machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern Meister werden, ist bei 98,9999%, vielleicht sogar 99,1999%, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Pokal würde ich mich nicht aus dem Fenster nehmen, haben die Bayern seit 2020 kein Pokalfinale mehr erreicht, kann alles passieren. Kannst du auch mal auswärts wie jetzt dann in so einem Achtelfinale mal stolpern.
Naja, und
K.O.
an der alten Försterei-Pokal
ist
auch nicht so einfach.
Eben. Deswegen glaube ich aber auch, dass da die Chancen ziemlich hoch stehen, dass sie auch in diesen Fokusspielen da sind. Und Champions League. Und am Ende, das klingt so abgedroschen, wird Wörster Kompanie, ob am Ende dieser oder am Ende nächster Saison, auf jeden Fall daran gemessen, hat er dieses silberne Ding hochgehalten oder hat mindestens mal um dieses silberne Ding in einem Finale gespielt oder nicht?
Ja.
Da kann der 56 Spiele hintereinander gewinnen, wenn das 57. und das 58. oder das 57. und das 59. zwei Halbfinalspiele sind gegen Real PSG Liverpool im Halbfinale der Champions League und er die beide verliert.
Dann ist es egal. Also welcher Bayern-Trainer wird denn an der Anzahl der Meisterschaften...
Fast egal.
Gemessen. Es wird bei Bayern immer darauf hinauslaufen, wer hat die Champions League gewonnen. Immer. Egal ob bei Spielern oder beim Trainer. Ist halt leider der Fall.
Kein abschließendes Urteil fällen. Daher,
bis wir irgendwann mal die Champions League gewinnen, dauert auch noch ein bisschen, ne?
Wir?
Oder wie wolltest du das sagen? Ja, ich dachte, du wolltest jetzt überleiten zu unseren nicht Champions League-tauglichen Hot Takes.
Achso, nee, das nicht. Ich wollte die abschließende Bemerkung machen, dass die in der Champions League gegen Top-Gegner, gegen den amtierenden Champions League-Sieger auswärts in Unterzahl mit viel Kampfeswille und davor deutlich dominant aufgetreten sind und gewonnen haben, dass sie Chelsea daher gespielt haben.
Den Weltpokal, dass sie jetzt, Weltmeister, nicht Weltpokal, wie auch immer, Club-Weltmeister.
Club-Weltmeister,
so.
Genau. Ja, den PSG-Entthronenden sozusagen. So, also das heißt, aus meiner Sicht fehlt mir jetzt auch die Fantasie, wieso die jetzt, also genau, schlimme Verletzungen von 2, 3 Spielern, also keine Ahnung, ne, Kane und vielleicht Kimmich plötzlich, ja, kann immer passieren, aber sobald Musiala auch wieder zurückkommt, die in diesem Winter in so einem Rausch und die sind in einem Rausch, spielen und so ein Selbstverständnis haben und selbst das, Kimmich sagt, war in den letzten Jahren alles anders, damit meint er auch die Trainer, die er hatte, auch das Umfeld, die Zusammensetzung der Mannschaft. Da passt jetzt gerade einfach alles.
Ja, was soll ich dem noch hinzufügen? Da kann man...
Dass bei uns, bei den Hottakes, gar nichts passt, kannst du noch hinzufügen.
Yes. Also, na, obwohl diesmal war es schon knapp bei uns beiden. Also es ging in die richtige Richtung.
Ja, du hattest einen sehr konkreten FC-Tipp.
Genau, einen sehr komplizierten für viele andere, aber... Es gibt 6 FCs in der Liga, die nicht
für
gegen...
viele andere meinst du jetzt mich?
Vielleicht ein oder anderen Zuhörer, du hast es ja verstanden. Also, die nicht untereinander, gegeneinander gespielt haben, sondern alles Einzelspieler hatten. Und ich hatte gesagt, es gibt 3 Siege, ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Und es gab die 2 Niederlagen. Es gab aber leider auch 2 Unentschieden und 2 Siege. Also, einer hat einfach zu wenig gewonnen. Schade, Marmelade. Und du hast gesagt, es gibt 3 U19 oder bis 19 Torschützen.
Mindestens 3 Torschützen, die 19 Jahre jünger sind. Der, auf den ich gesetzt hatte, Said Elmalla, hat für Köln gegen HSV getroffen. Dann Diomondé für
und
Leipzig.
Und Lennart Kahl hat dich enttäuscht.
Aber ja, ein Lennart Kahl hat dann trotz Startelf-Spieler-Dasein gegen Leverkusen ja eiskalt versagt. Jetzt geht's weiter. Ich habe einen Tipp für dich.
Ja, das hoffe ich doch, dass du einen Tipp hast.
Die Top 3 der Liga, Bayern, Leipzig, Dortmund, spielen an diesem Wochenende alle auswärts, alle Samstag 15:30 in Union.
In
Bayern.
Union.
Da können Sie schon mal sehen, wie es ist.
In Union.
In Union, bei Union. Können Sie schon mal sehen, wie es ist. Leipzig in Hoffenheim und Dortmund beim HSV. Dort werde ich auch zugegen sein. Werde das Spiel auch vor Ort verfolgen. Und ich sage, keiner dieser 3 Auswärtsspitzenmannschaften gewinnt. Mhm. Und in keinem dieser Spiele fallen mehr als 3 Tore.
Oh, sogar ein Doppel-Hot-Take sozusagen. Krass. Doppelter Triple, nicht schlecht. Das ist unfassbar, weil das nämlich genau das Gegenteil zu meinem Hot-Take ist, den ich mir rausgesucht habe. Unabgesprochen übrigens. Ich wollte nämlich sagen, dass die letzten 3, also Gladbach, Mainz und Heidenheim, Gladbach spielt zu Hause gegen Köln, Mainz muss in Frankfurt ran und Heidenheim spielt in Leverkusen. Also auf jeden Fall 2 schwierige Aufgaben und wir wissen ja, Borussia, obwohl Borussia ist ein bisschen zumindest auf dem aufsteigenden Ast. Aber ich sage, aus diesen 3 Spielen werden die Clubs Minimum 4 Punkte holen. Also es gibt nur eine Niederlage.
Okay.
Ist das für dich in Ordnung?
Gut, 4 Punkte, ja, völlig. 4 Punkte für Gladbach, Mainz und Heidenheim bei schwierigen, teils schwierigen Auswärtsaufgaben. Und mal gucken, was die Spitzen 3 dann machen. Das freut mich. Wahrscheinlich werden wir nächste Woche immer noch bei 1-0 für mich stehen, aus einer Länderspielwoche aus dem September.
Aus dieser komischen.
Aber dann wünsche ich dir viel Spaß, Almut, beim Wochenend-Fußball gucken und beim Kader-Nominierungsgucken am Donnerstag. Wenn
nur Fußball. Diese Woche, nächste Woche immer nur Fußball. Aber das ist ja auch schön.
Wenn wir uns wieder hören oder beziehungsweise wenn man uns hört am Donnerstagabend, steht der Kader ja auch schon bekannt. Und wer weiß, vielleicht steht Manuel Neuer ja plötzlich doch Kader.
Willst du das jetzt noch als weiteren Hot-Take
glaube,
nehmen?
Nein.
Wenn du den als Hot-Take machst, dann gebe ich
nein,
dir auch 5 Punkte.
Gar keinen Fall.
Schön.
Nee, auf keinen Fall. Also in diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche.
Ich freue mich drauf. Roman, eine gute Woche. Euch allen auch. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.